Ja, ihr könnt gerne schon mal das Lukas-Evangelium aufschlagen, Kapitel 19, Palmsonntag. Ich glaube, passt ganz gut zu unserer Themenreihe. Wir sind ja im ersten Buch Samuel unterwegs und auf der Suche nach einem König. Und heute sehen wir den eigentlichen König, den Sohn Davids, der schon im Alten Testament verheißen wird und wie er jetzt in Jerusalem hineinreitet. Ich weiß nicht, wie bei euch die Überschrift da klingt, aber oft wird das so betitelt, Jesu triumphaler Einzug in Jerusalem, so oder ähnlich. Und natürlich ist da auch etwas dran. Aber wenn man sich die Situation mal anschaut, merken wir so drumherum, ja, passiert auch vieles Ungute. Wir bräuchten nur das Gleichnis vorher mal einmal anzuschauen. Da lesen wir nämlich das Gleichnis von den anvertrauten Funden, was Jesus erzählt. Und Jesus erzählt da Folgendes, er sagt, da ist ein edler Mann, der zieht in ein fernes Land, um seine Königswürde zu holen. Und dann sagt er, möchte ich zurückkommen. Und als er so wegzieht, kriegt er noch so eine Hassbotschaft hinterher. Da schreit das Volk nämlich, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Er kommt aber wieder. Und seine Knechte müssen dann Rechenschaft vor ihm ablegen. Zwei bekommen ein Lob, der andere eher nicht, dem wird sogar alles weggenommen. Und das Gleichnis endet dann mit der Erschlagung aller Feinde dieses Königs. Und daraufhin zieht Jesus dann nach Jerusalem ein. Also wir merken, es wird umrahmt eigentlich von Ablehnung, diese Geschichte. Und hier auch in Kapitel 19 werden noch zwei weitere Orte genannt. Jerusalem könnte man so übertragen wie Stadt des Friedens. Aber hier sind noch zwei weitere Orte. Einmal Betphage, das heißt so viel wie Haus der unreifen Feigen. Und das ist deshalb interessant, weil später haben wir nämlich eine Begebenheit, wo Jesus vor einem Feigenbaum steht, der zwar Blätter hat, aber da sind keine Früchte dran. Und er verflucht diesen Baum. Und dieser zweite Ort, der genannt wird in Lukas Kapitel 19, Vers 29, ist Bethanien, Haus des Elends. Und das passt sehr gut zu dem, was Rico heute schon vorgelesen hat, wo Jesus die Zerstörung Jerusalems ankündigt. Und so merken wir, auch diese Begebenheit, dieser triumphale Einzug, ist letztendlich auch ein Weg zur Passion hin. Elend, Sünde ist da, Christus bezahlt. Lasst uns die Verse 28 bis 35 lesen. Und nachdem er das gesagt hatte, also das Gleichnis, zog er weiter und reiste hinauf nach Jerusalem. Es geschah, als er in der Nähe von Betphage und Bethanien kam, zu dem Berg, welcher Ölberg heißt, da sandte er zwei seiner Jünger und sprach: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sprecht so zu ihm: Der Herr braucht es. Da gingen die Abgesandten hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Besitzer zu ihnen: Warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen: Der Herr braucht es. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Ich möchte euch heute einfach so ein paar Gedanken weitergeben zu dem Palmsonntag. Zum einen sehen wir, was diesen König betrifft, machen die zwei Jünger eine ganz besondere Erfahrung. Sie müssen etwas ziemlich Dreistes machen. Einfach mal hingehen, eine Eselin losbinden und das Fohlen und es zu Jesus bringen. Sie müssen sich da auch gar nicht groß verantworten. Jesus sagt, nur bei Nachfrage antwortet ihr bitte, der Herr braucht es. Und ich glaube, das lehrt uns auch schon etwas sehr Wichtiges über diesen König. Dieser König muss nicht Rechenschaft ablegen. Wir sehen das in dem Gleichnis vorher, ist es eher andersrum. Wir als seine Knechte müssen vor ihm Rechenschaft ablegen. Er muss uns aber keine Rechenschaft ablegen. Und da gab es auch ein großes Missverständnis bei den religiösen Führern. Sie werden nämlich im nächsten Kapitel Jesus zur Verantwortung rufen und werden ihm sagen, mit welchem Recht trittst du hier so auf? Und was antwortet er ihnen letztendlich? So sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht oder in welchem Recht ich das oder mit welchem Recht ich das tue. Und ich hoffe, das reicht uns aus als Antwort, wenn Jesus sagt, ich brauche es. Ich brauche es einfach. Und manchmal gibt er uns keine Begründung, warum er es braucht. Und es ist gut, wenn wir dann handeln und geben. Ich stelle mir das einfach so vor, derjenige, dem diese Eselin gehört und empfohlen, er gab es. Aber später konnte er etwas ganz Tolles sehen. Da reitet nämlich der König ein auf seinem Esel. Und das ist doch etwas ganz Besonderes, wie der Herr die Dinge dann einfach gebraucht und dann staunen wir darüber. Und das möchte ich uns einfach mitgeben. Lasst uns dem Herrn einfach geben, was er von uns fordert. Und wir werden da auch gewaltige Dinge erleben. Ja, sprechen wir mal auch über dieses Eselfohlen. Ich glaube, da gibt es ganze Predigten dazu. Also es finden Prediger mal ganz spannend, gerade über dieses Fohlen zu predigen. Das ist manchmal so die Hauptfigur der Predigten. Aber ich glaube, zwei Dinge sind da vielleicht auch besonders wichtig und stechen auch besonders hervor. Zum einen, ich glaube, das wird auch häufig erwähnt, ist eine ganz demütige Wahl. Also Jesus holt sich da kein feuriges Rassepferd, sondern eben ein Eselsfohlen. Und die Bibel sagt auch, warum er das tut. Da gibt es nämlich eine wunderbare Prophetie dazu. Braucht ihr jetzt nicht aufzuschlagen, aber haben wir im Propheten Sacharja 9, Vers 9. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Wenn wir uns das mal anschauen, das sieht so einfach aus. Vielleicht zu einfach, zu wenig imposant für diesen König. Denk nochmal an Johnnys Predigt, an den Saul, der alle überragt, besser ausschaut und so weiter. Jesus wählt sich gerade so ein Eselsfohlen aus. Aber ich glaube, für uns Gläubige ist gerade diese demütige Art etwas, was uns total begeistert daneben. Er macht so wenig Aufhebens um seine Person. An einer anderen Stelle sagt er auch, heißt es auch von dem Messias, er wird nicht auf den Gassen stehen und schreien. Das heißt, er wird gar nicht groß die Aufmerksamkeit suchen. Er reitet hinein und was für ihn viel interessanter ist, wie reagieren die Menschen auf mich? Hier wird kein Triumphzug irgendwie vorbereitet. Es ist eher spontan. Und Jesus guckt jetzt in die Herzen hinein. Wie handeln die Menschen? Da merken wir, um was es ihm geht. Es soll nicht aufgedrückt sein, sondern er sucht eine ehrliche Anhängerschaft. Das ist ihm ganz, ganz wichtig. Daran ist er interessiert. Ich habe da so an den Kontrast gedacht, an den Absalom. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, der auch da an den Thron möchte von seinem Vater. Wie macht er das? Wie wirbt er um Anhängerschaft? Da kommen die Leute und wollen zu David und er schmeichelt sich da ein bei den Leuten und sagt, bei David, da werdet ihr kein Gehör bekommen. Aber wenn ich König wäre, also ich würde mich um eure Sorgen kümmern. Und dann fallen sie noch vor ihm nieder und er hebt sie dann da hoch und er küsst sie da sogar. Also mit Schmeichelei versucht er es. Jesus ist völlig anders. Der guckt, ob wir es ehrlich meinen. Dieser König kann auch anders. Ich meine, wir brauchen nur denken an die Offenbarung. Da haben wir ein imposantes Bild. Da ist es kein Eselsfohlen. Da lesen wir, wie er mit einem weißen Pferd kommt. Ein ganzes Heer kommt mit ihm mit. Da heißt es von ihm, er ist zornig, er ist grimmig. Und so kommt er zu dieser Erde hinab. Er unterwirft sich alles. Aber hier ist es anders. Es ist ein Gnadenangebot für Jerusalem. Er bietet sich als Friedenskönig an. Er will nicht richten. Er will dieser Stadt Frieden bringen. Vielleicht noch einen zweiten Punkt zu dem Eselsfohlen. Da müssen wir doch noch ein bisschen mehr sagen. Das wäre doch ein bisschen zu wenig. Es fällt auf, es ist niemals beritten worden. Und lässt es einfach zu. Und das ist auch etwas, was diesen König ausmacht. Dieser König kann alle unsere Widerstände und alle unsere Widerspenstigkeit brechen. Ich glaube, wir sind nicht anders wie so ein Fohlen. Aber wie Jesus das hinkriegt, ja, dass wir willig werden, dass wir uns vor ihm beugen, dass er uns gebrauchen kann, da hat er so seine Art und Weise. Manchmal mit Strenge, das lesen wir in der Bibel auch, aber manchmal ist es gerade diese demütige und sanftmütige Art, was uns bricht. Ich dachte auch an eine Stelle aus dem Hohelied, habe ich sicherlich schon mal vorgelesen, aber mir gefällt dieses Bild so stark dort. Da beschreibt das die Braut, wie der Bräutigam herankommt und um sie wirbt. Und sie sagt, da ist die Stimme meines Geliebten. Siehe, er kommt, er springt über die Berge, er hüpft über die Hügel. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder dem jungen Hirsch. Also für unsere Ohren, glaube ich, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dieses Bild. Aber was hiermit ausgesagt wird, ist, dass dem Bräutigam kein Weg zu weit ist, kein Hindernis zu hoch ist, um zu seiner Braut zu gelangen. Und so ist es auch bei Christus. So wirbt er um uns. Er bricht alle Widerstände, jedes Hindernis, was auch bei uns vorliegt. Das ist eben seine Art. Lesen wir ein paar Verse weiter, die Verse 36 bis 40. Da haben wir den Einzug in Jerusalem. Als er aber weiterzog, breiteten sie ihre Kleider aus auf dem Weg. Und als er sich schon im Abhang des Ölberges näherte, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben mit lauter Stimme, wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Und sie sprachen, gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm, Meister, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Also der König zieht in Jerusalem ein und schauen wir uns mal die Reaktionen an, gerade auf diesen König. In den anderen Evangelien wird noch mehr erwähnt. Ich will mich hier einfach reduzieren auf die paar Sachen, die hier erwähnt werden. Zum einen sehen wir, überall liegen Kleider. Jesus selbst sitzt auf den Gewändern der Jünger, aber dann auch auf dem Boden, alles ausgebreitet. Und darüber reitet jetzt dieser König hinweg. Matthew Henry kommentiert das mit folgenden Worten: Diejenigen, die Christus zu ihrem König machen, müssen ihm alles unter die Füße legen. So ist es. Manchmal ist es uns aber ein bisschen zu schade, oder? Ihm alles unter die Füße zu legen. Müsst ihr euch damals auch vorstellen, vielleicht hatten sie gerade tolle Gewänder dabei, das einfach in den Staub zu legen, dass so ein Esel mal einfach drüber reitet. Du weißt auch nicht, ob es am Ende heile sein wird oder nicht. Aber das ist wichtig, dass wir das verstehen. Wenn dieser König auf uns zukommt, sollten wir ihm alles hinwerfen. Alles. Und einfach schauen, was er damit macht. Dann hören wir von allen Seiten Lobpreis. Und hier wird einiges erwähnt. Sie preisen die Wundertaten Jesu, die holen sich wieder in Erinnerung. Sie freuen sich über den kommenden König. Sie freuen sich darüber, dass der Friede kommt und sie geben Gott die Ehre dafür. Und es wird immer wieder auch betont, es ist deshalb so erschreckend eigentlich auch, weil man weiß, was ein paar Tage später passieren wird, was sie da alles rufen werden. Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und das ist eben so das Deprimierende an uns Menschen. Wir sind so unfassbar unbeständig. Wir sind so unbeständig. Mit Treue haben wir es einfach nicht. Wir brauchen gar nicht weit zu schauen. Das sieht man selbst in unseren Ehen hinein, wie viel ein Versprechen gilt. Spätestens dann, wenn es mal wirklich die schlechten Tage kommen, die bösen Tage, dann scheint das Versprechen nicht mehr zu gelten. Und bei Gott sind wir noch viel untreuer. Und er weiß das auch. Unsere lauten Worte bedeuten so wenig. So viele haben zu Jesus schon Ja gesagt. Aber wie viele sind dann wirklich mit ihm unterwegs? Ich möchte uns aber trotzdem ermutigen, lasst uns zu denen gehören, die Jesus preisen. Auch wenn wir wissen, wie das hier geendet ist mit dieser Volksmenge, lasst uns dabei bleiben. Lasst uns nicht aufhören, ihn groß zu machen. Und wenn die anderen alle am Ende nicht da sind, ich will dort stehen und Jesus preisen. Ich glaube, das ist so wichtig. Gerade im Hinblick auf die letzte Reaktion, da haben wir nämlich die Pharisäer. Was versuchen die? Die versuchen, den Lobpreis zu unterdrücken. Die gucken sich die ganze Sache an und das ist ihnen alles so unangenehm. Warum? Weil in ihrer Vorstellung hätten sie ganz vorne stehen müssen. Das kann doch nicht sein, dass sie gerade den Messias verpasst haben. Sie müssen diejenigen sein, die den Christus ankündigen. Was sehen wir? Gott verzichtet komplett auf sie. Er verzichtet einfach auf sie. Der Wegbereiter, das ist ein Mann mit einem Gewand mit Kamelshaaren, die hier so laut rufen, die Jünger, das sind ganz einfache Leute und sie sind einfach nicht dabei, irgendwie außen vor. Und was versuchen sie dann? Den Lobpreis zu unterdrücken. Ich glaube, hier wird aber was Wichtiges gesagt von diesem König. Er sagt, das werdet ihr nicht schaffen. Er sagt, den Lobpreis werdet ihr niemals verhindern können. Irgendwer wird schreien. Und er sagt, und wenn es diese Steine sind, die Ausleger sind sich da nicht ganz einig, was meint er da mit den Steinen? Sind es vielleicht die Steine der Tempelmauer oder was kann es sonst sein? Eine ähnliche Stelle haben wir auch beim Johannes dem Täufer. Da sagen die Pharisäer auch ganz laut, wir sind aber die Kinder Abrahams. Und was sagt er ihnen dort? Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es kann sein, dass damals die Jordansteine waren. Vielleicht meint er aber auch diese Menschen, die da in den Fluss stiegen und wo die Pharisäer sagten, was sind das schon für Leute? Sünder, Zöllner. Er sagt, ja, und gerade die sind es, aus denen Gott Kinder Abrahams macht. Und genauso auch hier. Und da merken wir auch, die Herzen dieser Pharisäer waren härter als Stein. Er sagt, und eure Herzen kann man nicht bewegen dazu. Mir ist nochmal aufgefallen, dass der Teufel das immer wieder versucht. Er versucht, Anbetung kaputt zu machen, zu dämpfen, zu verhindern. Und ich staune manchmal auch, wie er in unserer Mitte wirkt. Und er hat da auch gewisse Erfolge zu verzeichnen. Ich will es einfach ganz klar sagen, manche sind verstummt. Manche beten nicht an. Manche singen nicht mit, wenn Christus gelobt wird. Manche haben keinen Lobpreis für ihn übrig. Manche sagen sogar, eine zusätzliche Stunde des Gebets ist zu viel. Sollten wir das nicht abschaffen? Das zeigt schon, dass der Feind auch in unserer Mitte wirkt, mit solchen Gedanken. Aber Christus ist genau darauf aus, dass wir ihn lobpreisen, dass er angebetet wird. Das werden wir auch in einem späteren Abschnitt noch sehen. Ich möchte uns einfach ermutigen, lasst uns das nochmal ernst nehmen. Vielleicht sind unsere Herzen da einfach hart geworden, so gleichgültig. Und ich hoffe, wir sehen Christus wieder in seiner Größe und machen unseren Mund wieder auf und können ihn wieder preisen, ihn anbeten, denn er sucht solche Leute. Am Ende waren keiner mehr da, die das gemacht hätten. Lasst uns ein paar Verse noch weiter schauen. Die Klage über Jerusalem. Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinen Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen, denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir, und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Ja, wo Jesus jetzt auf diese Stadt schaut, fängt er an zu weinen. Rico hat jetzt schon ein paar Sachen dazu gesagt. Das heißt, er blickt hinter die Fassade und er weiß, was in ein paar Tagen passieren wird. Und er lässt sich von diesem Triumph auch nicht blenden. Er weiß genau, was geschehen wird. Und doch müssen wir genau lesen, er weint nicht um sich. Er weint nicht um sich. Das hätten wir vielleicht gemacht, weil uns das zutiefst bekümmert hätte. Aber er weint um Jerusalem, weil sie die besondere Chance nicht genutzt haben. Wir haben schon von den Danielwochen gehört. Das war dieser Tag gewesen, der sich erfüllen sollte, wo der Fürst hineinkommt. Und der wird dann letztendlich abgelehnt werden. Ich weiß nicht, wie ihr Menschen manchmal so begegnet, aber man hat ja oft den Eindruck, wenn man das Evangelium erzählt, dass die Menschen das als eine sehr, sehr harte Botschaft empfinden. Wie kann Gott so sein? Schmaler Weg, der in den Himmel führt, aber der breite Weg, wo die meisten Leute darauf gehen, führt in die Hölle und so weiter. Und sie sagen, was ist das für ein Gott? Ja, den müssen wir uns einfach mal anschauen. Schaut mal, er weint. Es wird nicht einfach so präsentiert. Er weint. Er weint über Jerusalem, weil es einfach nicht will. In Matthäus 23 drückt er es nochmal so aus. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Wenn wir mal Geschichten vielleicht lesen, auch aus der Vergangenheit, wie Könige mit denen umgegangen sind, die sie abgelehnt haben. Also eines kann man dann nicht erwarten von dem König, und das ist Mitleid. Wenn sie abgelehnt wurden und wenn es eng wurde, dann waren sie besonders hart. Und das sehen wir auch heute, wie das ist, wenn jemand in die Enge kommt, ein Präsident, ein König, dann wird ihm alles ziemlich egal. Dieser König ist anders. Er bemitleidet Jerusalem. Er bemitleidet Jerusalem, weil es einem furchtbaren Ende zugeht. Und da merken wir wirklich, Jesus ist ein Friedensstifter. Er hat keine Freude daran, dass jemand verloren geht. Das macht ihm keinen Spaß. Ich glaube, das ist wichtig zu wissen über diesen König. Ich möchte noch zwei Verse lesen, die einfach auch dazugehören, eigentlich zu dem Palmsonntag. Auch wenn es vielleicht jetzt erstmal hart klingt, sind die Verse 45 und 46, da haben wir die zweite Tempelreinigung. Da heißt es von dem König, und er ging in den Tempel hinein und fing an, die Verkäufer und Käufer darin hinauszutreiben. Und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus ist ein Bethaus. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und das steht zu den vorherigen Versen in einem sehr scharfen Kontrast. Ich meine, gerade hat er noch geweint über Jerusalem. Und hier heißt es plötzlich, mit großer Härte reinigte er den Tempel. Übrigens, so fängt ja sein Dienst auch an. In Johannes Kapitel 2 lesen wir davon. Das Erste, was er macht in der Öffentlichkeit, er reinigt den Tempel, wo er da hinkommt. Und das ist auch der Abschluss seines Dienstes. Er reinigt den Tempel. Aber wir müssen das mit richtigen Worten sehen. Jesus macht eigentlich deutlich, wenn ihr Frieden haben wollt und mich auch als einen Friedenskönig haben wollt, dann müsstet ihr das zulassen. Und dann würde der Friede wirklich über euch kommen. Ich würde alles reinigen und dann wäre ich da für euch. Und hier haben wir auch, glaube ich, einen großen Test. Was bedeutet es, dass Jesus König sein darf in meinem Leben? Wisst ihr, er wird einen Satz besonders aufrichten wollen. Den nennt er hier auch. Mein Haus ist ein Bethaus. Das will dieser König. Da, wo er hineinreitet, will er das wirklich vorne oben bei uns stehen haben. Etliche Häuser haben das auch, da steht so drauf, Bethaus. Aber das möchte er auch ganz persönlich bei uns haben. dass Gott allein angebetet wird. Und das will er immer wieder aufrichten. Das heißt, er wird unsere Vorstellung vom Gottesdienst ordnen und er wird alles, was böse ist, aber vielleicht auch was hinderlich ist, was einfach sinnlos ist, das wird er einfach ausräumen wollen. Und daran können wir sehen, ob wir diesen König wirklich so haben wollen, wie er ist, wenn er den Besen in der Hand hat und anfängt auszukehren. Und da tun wir uns oft sehr, sehr schwer damit. Und das zeigt auch, wie wir letztendlich zu diesem König stehen. Wie war die erste Reaktion bei der Tempelreinigung? Da hat man ihm gesagt, mit welchem Recht tust du das? Wer hat dir erlaubt, das zu machen? Was machen sie hier? Hier beratschlagen sie sich im Vers später und überlegen, wie sie ihn töten können. Das war zu viel des Guten. So einen König wollten sie nicht haben. Und ich glaube, auch vielen von uns geht das manchmal so. Der da demütig hineinreitet, den finden wir wunderbar. Der um Jerusalem weint, das trifft auch unser Herz. Aber dann plötzlich dieses Bild mit der Tempelreinigung und dann wird uns das zu viel. Aber das möchte ich uns einfach zum Schluss nochmal mitgeben. Das ist eben unser König. Und ich wünsche uns das, dass wir ihn einfach so nehmen, wie er ist. Mit allen Facetten, was dazugehört. Und ich glaube, dann werden wir ihn ganz besonders auch als diesen Friedenskönig erleben. Amen.